Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Christian Diemann, Philosoph, Kunsthistoriker, streitfreudiger Publizist und einer der Herausgeber der Zeitschrift Merkur. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ja, Herr Diemann, der Sommerurlaub wird eins unserer Themen sein. Keiner weiß, ob er kommt, wie er kommt. Manche sagen, naja, was soll's, der Stillstand hat ja Wunder gewirkt. Anderen fällt schon die Decke auf den Kopf. Wie urlaubsreif sind Sie nach diesen Corona-Monaten?
Nach mittlerweile einigen Wochen Homeschooling zu Hause für unseren 8-jährigen Sohn mit einem Intermezzo dazwischen, den sogenannten Osterferien in diesem Fall, muss man ja sagen, ja. Die dann ebenfalls von uns komplett bespielt werden mussten in irgendeiner Form, damit unser Sohn nicht wahnsinnig wird. recht urlaubsreif.
Wunderbar. Beides, der Urlaub und das Homeschooling, wird im Verlauf dieser Stunde noch Thema sein. Die Grenzen werden für Urlaub eröffnen, das steht so gut wie fest. Wer darf wohin, lohnt sich das alles überhaupt, reden wir gleich drüber. Kulturjournalist und Philosoph Christian Diemand ist mein Gast in dieser Stunde. Herr Diemand, der Sommerurlaub, er kommt oder auch nicht. Die EU-Kommission berät heute über Grenzöffnungen und Empfehlungen für den Tourismus. Alle Reisefans, Mittelmeergenießer scharren mit den Hufen. Wo wollen Sie denn hin? Wo würden Sie denn hinwollen, wenn es denn möglich ist?
Wenn es denn möglich wäre, würde ich die Reise, die wir ohnehin geplant hatten, mit der Familie machen, die nach Griechenland geht. Wir sind ja in Berlin mit einem relativ frühen Zeitfenster gesegnet. Das heißt, uns wird die Frage in vieler Hinsicht nochmal ernsthaft beschäftigen, weil man ja selbst dann, wenn die Möglichkeit besteht, sich dann immer noch eine Risikoabwägung selber vor sich hat, zu sagen, will ich das auch wirklich? Was passiert möglicherweise dort, wo ich hinfahre? Sind die mit allen Maßnahmen oder bin ich mit allen Maßnahmen einverstanden, die dort machen? Was passiert im Fall einer Rückholung etc. etc.? Und all diese Dinge, Überlegungen werden wir uns stellen müssen. Mal abgesehen davon, dass ja noch gar nicht gesagt ist, dass überhaupt ein Flieger uns dahin bringt zur richtigen Zeit.
Wobei ja jetzt irgendwie schon so ein bisschen Optimismus verbreitet wird. Wahrscheinlich auch, weil natürlich die Furcht herrscht, dass sämtliche Einnahmen im Sommer flöten gehen könnten. Laut Beschlussentwurf bei der EU sollen erstmal die Beschränkungen in Gegenden abgeschafft werden, in denen es eine günstige Entwicklung der Fallzahlen beiderseits der Grenze gibt. Also das könnte Dänemark sein vielleicht oder auch Polen, Tschechien, vielleicht auch Holland. Ja, und dann natürlich immer mit Sicherheitsabstand in Hotels, Restaurants, Zügen, Bussen sowieso. İsmail Ertug, Abgeordneter der SPD im Europaparlament, will da sogar Hygienezertifikate verteilen.
Ich meine, es ist ein Unterschied, ob man am Tisch zu 12 sitzt oder ob man am Tisch mit der Familie alleine sitzt oder ob man am Strand aufeinander liegt oder mit 2 Metern Abstand liegt. Das sind so ganz banale Beispiele. Und wenn die Europäische Kommission solche Empfehlungen abgibt, an die sich dann idealerweise die Mitgliedstaaten auch halten, wäre das toll.
Ja, das wäre toll. Aber ist das dann noch Urlaub?
Ja, aber ist das denn jetzt ein Leben, das ich führe? Das ist etwas Außernormales, ja. Dass es einen Ausnahmezustand auch im Urlaub geben kann, erfährt man auf diese Weise auch und nicht nur dann, wenn man zufällig unglücklicherweise an einem Ort ist, an dem ein Tsunami niedergeht. Das gibt's halt. Ich fände es jetzt nicht wahnsinnig dramatisch. Meine Sorgen sind eher die, das klingt doch toll, 2 Meter Abstand, Hygienemaßnahmen. Also wenn ich all meine Urlaube, und ich habe jetzt auch schon einige gemacht in meinem Leben, so aufeinander türme und mir sage, unter welchen diesen würde ich im Nachhinein zutrauen, dass die Veranstalter, die Verantwortlichen in der Lage gewesen wären, das logistisch zu stemmen, durchzusetzen und zu machen, da würde ich sagen, sind die allerwenigsten, kämen da in Frage. Ich glaube, dass es sehr unrealistisch ist, dass ein solches Maßnahmenpaket überall tatsächlich durchgesetzt werden kann.
Ja, und die Skepsis könnte tatsächlich berechtigt sein, denn die Frage ist wahrscheinlich generell, wie man sein Geld da und seine Pläne überhaupt jetzt noch anvertrauen soll. Die Reisebranche steckt durch Corona in einer massiven Krise. Pauschalreiseveranstalter TUI hat zum Beispiel heute angekündigt, 8.000 Stellen weltweit abzubauen. Dabei hat die TUI schon einen staatlichen Kredit von 1,8 Milliarden bekommen. Das könnte ein Fass ohne Boden sein. Wie stehen Sie überhaupt zu diesen Veranstaltern? Sie haben ja gerade schon Skepsis geäußert, aber was ist überhaupt mit Pauschalreisen? Kann man das machen?
Selbstverständlich. Man hat also als Pauschalreisender, ich bin kein Pauschalreisender, ich war es nie. Das ist reiner Zufall und hat auch mit persönlichen Neigungen zu tun. Und damit, dass ich mich sehr ungern gerade im Urlaub in ein Terminkorsett oder ein Veranstaltungskorsett einbinden lasse. Aber man hat, wie ich jetzt auch festgestellt habe, natürlich Veranstaltern gegenüber bei pauschal gebuchten Urlauben zum Beispiel versicherungstechnische Vorzüge, die ein Einzelreisender nicht hat. Mhm. Man kann in der Regel seine Ansprüche besser durchsetzen, etc.
Ja, ist ja dann das Unternehmen macht pleite, ne? Dann ist es
ja, dann, schwierig. Aber das trifft mich jetzt zum Beispiel auch. Also das Geld, das ich für den entgangenen Osterurlaub gezahlt habe, habe ich auch noch nicht bekommen, also zumindest für die Flugreise. Mhm. Und es ist ja schon Geld bezahlt worden für die Reise im Sommer, für die gesamte Familie an Flugtickets.
Achso, das haben Sie vorher alles schon gebucht.
Okay. Wer selbst bucht, ja. Also als Einzelreisender oder individuell Reisender, der muss natürlich, wenn er nicht nachher ins Ofenrohr schauen möchte, frühzeitig irgendwie buchen. Das Geld ist weg, natürlich, klar.
Ja, also es scheint wirklich weiterhin ein Risiko zu sein und vielleicht steht ja auch die Frage im Raum, soll man nicht gleich lieber darauf verzichten? Also mir geht es so, bei 40 Grad im Dachgeschoss in der Stadtwohnung, da wird mir jetzt schon mulmig, wenn ich dran denke. Wie geht's Ihnen?
Ja, nicht minder. Ich habe, das ist einer der wenigen Vorzüge unserer Wohnung, aber ich will Sie damit nicht langweilen. Ja. Ich wohne nordseitig. Ja. Das ist die meiste Zeit des Jahres über eher unangenehm.
Es Winter,
hat dann, ja. Ja, genau. Es hat im Sommer dann seine Vorzüge. Ja, ich überlege ernsthaft dann auch in Deutschland zu Urlaub zu machen. Ich komme aus Bayern. Meine Mutter, meine Schwiegermutter leben beide im Raum München-Rosenheim. Und dann dort irgendwo einzumieten oder so, wäre also eine Lösung.
Und wenn, es gibt ja auch dieses Argument, haben wir schon öfter gehört, dass es positive Effekte haben könnte für die Natur in den touristischen Gebieten, zum Beispiel im Roten Meer, dass die Korallen wieder aufatmen können. Ja, vielleicht überdenken die Leute mal ihr Reiseverhalten in Richtung Nachhaltigkeit. Glauben Sie daran?
Nein.
Klare Antwort. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber schade. Bundesverfassungsgericht ruft Europäischen Gerichtshof zur Raison und jetzt legt Verfassungsrichter Huber in einem Interview noch nach. Das ist ein ungewöhnlicher Vorgang, über den wir gleich sprechen wollen. Der Europäische Gerichtshof EuGH hat eine, Zitat, schlechterdings nicht mehr nachvollziehbare und willkürliche Entscheidung getroffen. So hat es das Bundesverfassungsgericht formuliert. Und damit kritisiert, dass diese Anleihenkäufe vom EuGH abgesegnet wurden. Da muss dann nachgebessert werden von den Mitgliedstaaten bzw. vom Deutschen Bundestag auch, denn so verstößt das Ganze ja gegen das Grundgesetz laut Bundesverfassungsgericht. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme der EZB muss klarer begründet werden. Was bleibt hängen an dieser ganzen Debatte, an dieser Frage? Das Verfassungsgericht stellt nationales Recht über europäisches Recht. Daran gab es viel Kritik. Und jetzt legt Verfassungsrichter Peter Huber in einem Interview in der FAZ nach und rechtfertigt sein Urteil noch einmal. Und bevor wir die Sicht von meinem Studiogast Christian Demand auf diese Debatte erfahren, möchte ich das Wissen von Stefan Detjen in unserem Hauptstadtstudio hinzuziehen. Herr Detjen, was ist das Besondere an diesem Interview mit dem Verfassungsrichter Huber? Was will er in dieser Debatte, die um sein Urteil entbrannt ist, hinzufügen?
Naja, es ist ja nicht nur ein Urteil, es sind gleich zwei ausführliche Interviews, die Peter Huber da gibt, in der Frankfurter Allgemeinen und in der Süddeutschen Zeitung. Peter Huber, das muss man wissen, ist der zuständige Berichterstatter im Zweiten Senat. Das heißt, es ist der Verfassungsrichter, der für das Europarecht dort zuständig ist, der dieses EZB-Urteil vorbereitet hat und dann für die Niederschrift des Urteilstextes im Senat zuständig war. Dass er da jetzt so in die Öffentlichkeit geht, das ist in der Tat ganz ungewöhnlich. Ich kann mich an nur ganz wenige Fälle erinnern. Also ich muss da zurückdenken bis Ende der 90er Jahre. Da gab es mal den Verfassungsrichter Dieter Grimm, zuständig im ersten Senat für die Themen Meinungsfreiheit. Und der ist mal in einem kurzen Fernsehinterview in die Öffentlichkeit gegangen, als damals ein heftiger öffentlicher Streit über das erste Soldaten-sind-Mörder-Urteil des Bundesverfassungsgerichts entbrannt ist. Das Bundesverfassungsgericht stand damals heftig in der Kritik der Öffentlichkeit nach einer ganzen Reihe von Urteilen, auch das Kruzifix-Urteil gehörte dazu. Das war mal so eine Situation und Grimm ist damals scharf kritisiert worden von vielen konservativen Juristen, die sagten, also ein Gericht, das spricht durch seine Urteile und das hat es nicht nötig, das darf Urteile dann nicht nachträglich noch in den Medien selbst interpretieren. Mhm. Das ist anders. Das Bundesverfassungsgericht agiert da inzwischen anders in der Öffentlichkeit, aber diese Art der Interviews, die wir da heute sehen, die zeigen schon, wie das Gericht doch von der scharfen Kritik an diesem EZB-Urteil getroffen ist und wie sehr es sich selbst in der Defensive sieht, die Notwendigkeit sieht, sich da zu erklären und zu verteidigen.
Ein außergewöhnlicher Vorgang also. Christian Demand, können Sie verstehen, dass sich ein Richter aus seiner Rolle heraus begibt und sich da einmischt?
Naja, aus seiner Rolle heraus begibt er sich nicht notwendigerweise. Da muss man nur sehen, wie interpretiere ich diese Rolle, dass angesichts einer, mich hat es auch überrascht, wie scharf die Kritik kam, vor allen Dingen, wie schnell sie kam. Das fand ich schon sehr interessant, das Urteil ist raus, sie sitzen 3 Jahre zusammen. Mhm. Es gibt eine ganze Menge Findungsschwierigkeiten, ganz offensichtlich, wenn man so lange zusammensetzt. Das Urteil fällt einigermaßen einstimmig aus, wenn ich es in Erinnerung habe, es gab gegen eine Gegenstimme, also ein recht einhelliges Urteil. Mhm. Und sofort war das Medienecho da, um Gottes Willen, ihr Nationalisten, was macht ihr da? Ihr benehmt die EU auseinander. Das ist ja ein ganz politisches Urteil. Und unter diesem Beschuss noch einmal Klarstellung zu betreiben, halte ich für völlig legitim.
Mhm. Stefan Dietin, ist es ein politisches Urteil? Kann man das sagen?
Ja, natürlich ist es ein hochpolitisches Urteil. Das sehen wir in der Diskussion, wie das wirkt, wie das im politischen Raum wirkt, für Kontroversen sorgt, von innerpolitischen, innerparteilichen Debatten in
der CDU. Aber Huber selber sagt, es ist nicht politisch, ne?
Nein, Huber sagt natürlich auch, dass das Urteil in einem politischen Kontext steht, und das Bundesverfassungsgericht fordert die EZB ja ganz zentral auf, auch das ist ja der zentrale Kritikpunkt, dass sie die wirtschaftspolitischen Auswirkungen ihrer Anleihekaufprogramme nicht genügend abgewogen hat, in ihre Abwägung einbezogen hat und diese Abwägung, diese Verhältnismäßigkeitsprüfung offengelegt hat. Also man weiß schon sehr genau, dass man da an einer, also wirklich auf dem schmalen Grat zwischen, im Fall der EZB, zwischen Geldpolitik und Wirtschaftspolitik agiert, und dass das Bundesverfassungsgericht als eine Institution im politischen Raum hier wirkt. Das ist, glaube ich, schon klar. Ich glaube, man muss noch mal sagen, zu dem, was Herr Demand gerade sagte, also ich habe das Urteil auch am gleichen Tag kommentiert, habe gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat da Textbausteine geliefert, so habe ich das formuliert, für die Populisten, für die Nationalisten in Ungarn und Polen. Das ist ganz klar, die werden sich darauf berufen, die haben sich ja auch sofort darauf berufen, haben gesagt, wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt sagt, wir können uns über den EuGH hinwegsetzen, dann tun wir das auch. Und man muss ja sagen, dieses Urteil kam für jemanden, der das Bundesverfassungsgericht seit langem beobachtet, nicht ganz überraschend. Da ist eine lange argumentative Rampe gebaut worden. Da gibt es viele Urteile, in denen das Bundesverfassungsgericht diesen Anspruch erhoben hat, in bestimmten Extremfällen sich über den EuGH auch hinwegzusetzen. Und trotzdem, das und wie das Bundesverfassungsgericht das jetzt getan hat, mit der Wortwahl, die Argumentation des Europäischen Gerichtshofs sei schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar, sie sei willkürlich. Hm. Das hat natürlich Kritik hervorgerufen.
Ja, und das wird das Bundesverfassungsgericht auch sicher nicht gerne hören, dass es sozusagen Vorlagen liefert für die Populisten in osteuropäischen Ländern. Also wenn man das jetzt mal als Paradigmenwechsel sieht, könnte es zu einer neuen, öffentlicheren Rolle von Richterinnen kommen. Herr Demand, wünschen Sie sich das?
Ich weiß nicht, ob ich mir das wünsche. Ich wünsche mir auf jeden Fall kein Gericht, das grundsätzlich die Fragen stellt, wenn ich in einem Entscheidungsprozess bin, muss ich jetzt bedenken, wann dieses Urteil kommt? Das halte ich für verfehlt. Also ich kann nicht, entweder hat jemand geklagt und es gibt ein Verfahren, ein geregeltes, das kommt irgendwann zu einem Abschluss und dann ist irgendwann. Und
Sie
dann
kann
man nicht
Zeitraum,
sagen,
ne?
den Zeitpunkt jetzt, und dann kann ich auch nicht sagen, lass uns doch mal noch 14 Tage warten, das ist vielleicht besser, da konferieren gerade Leute. Mhm. Und ich kann mich auch an keinen anderen Zeitpunkt der letzten 3 Jahre erinnern, an dem es ganz besonders toll gewesen wäre, ein solches Urteil zu verkünden. Also insofern, das finde ich einen etwas abwegigen Gedanken.
Aber Herr Demand, das hat das Bundesverfassungsgericht getan. Die Urteilsverkündung war ursprünglich für Mitte März vorgesehen worden und sie ist dann
verschoben worden.
Unter Verweis auf Hygieneregelungen am Anfang der Corona-Zeit, aber sie ist verschoben worden. Und ich glaube, man liegt nicht ganz falsch mit der Interpretation, wenn man sagt, die Verfassungsrichter wussten, dieses Urteil ist in einer ganz heiklen Phase für die Europäische Union, ist das Sprengstoff, den sie da reinlegen. Nun sagen die natürlich auch, das sagt ja auch Huber, also wir können unsere Rechtsauslegung nicht von politischen Großwetterlagen abhängig machen. Und trotzdem, auch wenn man das Urteil liest, merkt man, das sind Richter, die argumentieren im politischen Raum. Sie haben eben ein bestimmtes Konzept, eine Vorstellung vom Verhältnis der beiden obersten Gerichte. Und da liegen diese beiden Gerichte eben nun konträr auseinander. Und das Bundesverfassungsgericht führt das jetzt in dieser Situation eng. Ich glaube, es wäre naiv von den Verfassungsrichtern, wenn sie nicht in Betracht ziehen würden, auch welche Auswirkungen ein solches Urteil in der jetzigen Situation der Europäischen Union hat.
Wenn Sie darauf nochmal reagieren wollen, Christian Demand, dann ganz kurz.
Naja, es geht ja dann auch um ein paar damit zusammenhängende Fragen. Etwa die ist tatsächlich in jeder Hinsicht des EuGH die Instanz, die zu bestimmen hat und in welcher Form ist in einem nicht als Bundesstaat verfassten Gemeinwesen die Verfassung des Nationalstaates und die Verfassungsgerichtsbarkeit des Nationalstaates in verschiedenen anderen Fällen eine Letztinstanz. Und dies immer wieder neu auszujustieren, halte ich durchaus für ein berechtigtes Anliegen eines Verfassungsgerichts.
Vielen Dank. Erstmal natürlich für die Meinungen von beiden Gesprächspartnern und Stefan Dietjen für den Moment. Manche Themen sind so kompliziert, dass Wissenschaftler daran scheitern, sie verständlich zu machen. Das sehen wir auch und gerade jetzt in der Corona-Zeit. Was bedeuten wissenschaftliche Ergebnisse? Welche politischen Handlungsempfehlungen lassen sich daraus ableiten? Die Corona-Forschergruppe um den Bonner Virologen Hendrik Streeck hatte sich da bei der Vermittlung der Ergebnisse der jüngsten Heinsberg-Studie Hilfe geholt bei der PR-Agentur Story Machine von Ex-Bildchef Kai Diekmann. Was rauskam, war eine Bestätigung, dass bei den Corona-Regeln gelockert werden kann, möglicherweise sogar bundesweit. Und das gefiel der Landesregierung Nordrhein-Westfalen ganz gut, die schneller lockert als andere. Das missfällt aber allen, denen die Lockerungen zu schnell gehen. Und die sagen jetzt, man hätte die PR-Agentur auf jeden Fall nennen müssen. Nordrhein-Westfalen sagt, haben wir so gar nicht gewusst, dass die involviert ist. Dieser Prozess ist noch im Gange. Der Forscher Streeck soll heute noch öffentlich Stellung nehmen vor dem Gesundheitsausschuss des Landtages in Düsseldorf. Merkur-Herausgeber Christian Demand, mein Gast hier im Studio in dieser Stunde. Was ist eigentlich das Problem an diesem Fall? Sehen Sie da eins?
Ja, ich sehe sehr wohl eins. Das Problem ist natürlich, wenn gerade in einer solchen Situation aus PR-Gründen und in einer PR-Logik wissenschaftliche Erkenntnisse transportiert werden und dabei Teilbereiche dieser Erkenntnisse gar nicht so sehr auf den Schirm kommen. Es war nämlich eine dieser Ergebnisse, dass das alles erstmal vorläufig ist, dass die Studie noch keinen Aussagewert und vor allen Dingen keinen im Hinblick auf die gesamte Bundesrepublik hat. Hm. Das war der Teil der Nachricht, den ich für relativ entscheidend halte in diesem Fall, der eigentlich am Rande mitlief, wenn überhaupt. Stattdessen ging es darum, ja, jetzt haben wir endlich diese wunderbare Studie, anhand derer können wir politische Entscheidungen legitimieren. Das ist natürlich so offenbar nicht korrekt.
Aber das Problem ist ja dann eigentlich die Missinterpretation und nicht, dass eine PR-Agentur überhaupt an der Vermittlung beteiligt ist von Wissensinhalten.
Naja, es ist auch ganz schwer zu sagen, was ist eine PR-Agentur, inwiefern unterscheidet die sich. Also die PR-Agentur selbst, die ansonsten relativ wenig zu ihren Aktionen sagt, hat sich ja dann öffentlich geäußert und sagte, hier haben wir mit journalistischen Mitteln gearbeitet. Ja, die Grenzlinien zwischen diesen Bereichen sind ohnehin recht dünn. Nein, es gibt ein Generalproblem, das Wissenschaft hat, aber das hat sie nicht erst seit der Corona-Krise, sondern das hat sie seit vielen, vielen Jahrzehnten. Mhm. Es ist eine spezialisierte Wissenschaft, die gerade da, wo es abstrakt wird, da, wo Naturwissenschaften ins Spiel kommen, ein Vermittlungsproblem hat. Niemand weiß, ein sehr, sehr kleiner Bruchteil weiß, was Klimatologen genau machen, wie ihre Modellrechnungen zustande kommen, was Virologen genau machen. Mhm. Das ist ein Problem. Insofern benötigen solche Forschungsbereiche ganz sicher Hilfe, solche Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Denn die Öffentlichkeit muss ja irgendwann mal Wahlentscheidungen treffen und auch die Politik muss irgendwann mal Entscheidungen treffen, die sehr häufig auf den Expertisen von solchen Forschungsgruppen beruhen.
Ja, und das tut sie eben auch manchmal sehr schnell und natürlich auch im Sinne ihrer eigenen Ziele. Aus dieser Affäre könnte jetzt ein Problem für die Landesregierung NRW entstehen, obwohl Armin Laschet sagt, nein, haben wir nicht gewusst und so weiter. Aber am Ende geht es ja doch um die Frage, Empfehlung, Lockerung, ja oder nein? Da ist mittlerweile ein richtiger Glaubenskrieg entstanden. Beide Seiten, Befürworter wie Gegner, wollen ihre jeweiligen Wissenschaftler als Referenz benutzen.
Ja, aber das ist natürlich auch gar nichts Unnormales. Also das Merkwürdige ist ja immer, dass man glaubt, eine Wissenschaft gäbe es im Singular. Sie werden aber auch niemanden finden, der Ihnen für die Gräzistik oder die Archäologie eine einmütige fachwissenschaftliche Meinung zu vielen Themen bietet.
Aber diesmal geht es uns alle an.
Ne? Ja, aber also da kann man aber nichts machen. Manchmal geht's halt nur ein paar an. Aber das liegt in der Natur auch von Wissenschaft, dass sie kontrovers ist, dass es Hypothesen gibt, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen angehalten sind. Ja, das ist wissenschaftliche Ethos, gebietet es geradezu, die Frage zu stellen, stimmt das eigentlich, woran wir alle glauben oder woran die meisten glauben? Also das ist ja einer der großen Impulse, um überhaupt Wissenschaft betreiben zu wollen. Die Neugier, die sagt, wir dachten, wir wüssten es. Wissen wir es wirklich? Das ist ja noch nicht verkehrt. Das Unglück ist in dem Fall da, wenn wir innerhalb kürzester Zeit auf Informationen zurückgreifen müssen, die in dieser kurzen Zeit gar nicht vorliegen können. Mhm. Und da hat die Wissenschaft keine Schuld dran, sondern das ist die Situation als solche.
Aber Sie als Mann der Sprache, finden Sie nicht auch, dass Wissenschaftler einfach auch mehr noch Energie darauf verwenden müssten, ihre Ergebnisse so zu formulieren und so in die Öffentlichkeit zu bringen, dass sie eben nicht missinterpretiert werden?
Ob Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das ihrerseits jeweils persönlich machen sollten, das ist sehr fraglich. Mhm. Das ist in der Soziologie sicher deutlich einfacher als in der Kosmologie. Aber das ist ja nichts, was in irgendeiner Form neu ist. Es gab im November vom Bundeswissenschaftsministerium ein Grundsatzpapier, in dem die Wissenschaft auch im Singular aufgefordert wurde, für die Verbreitung nicht nur ihrer Ergebnisse in dieser Weise zu wirken, da auch Geld einzusetzen und Manpower, sondern auch die wissenschaftliche Arbeit als solche zu reflektieren und den Leuten also auch die Kompetenz zu vermitteln, entscheidend zu wissen, in welcher Form so etwas vorläufig ist, in welcher Form Dissens in der Wissenschaft eine Normalität darstellt, inwiefern wissenschaftliche Ergebnisse immer auch konstruiert sind. Und all diese Dinge sollen legitimerweise Teil wissenschaftlicher Arbeit sein und werden. Es wird eine Menge Geld ausgegeben. Ich bin allerdings sehr skeptisch, dass dieses Unternehmen also oft von PR unterscheiden sein wird.
Also lernen kann man in dieser Corona-Zeit bezüglich dieser Sache eine ganze Menge. Vor lauter Corona-Themen wollen wir einen der größten Musiker aller Zeiten nicht vergessen. Stevie Wonder wird heute 70 Jahre alt und ihn würdigen wir gleich. Wednesday ist heute Mittwoch und ein besonderer Tag für eine Soul-Legende, seit ich denken kann. Er war auch schon der Held meiner Eltern, mein eigener Held, was zumindest ungewöhnlich ist. Stevie Wonder, heute 70 Jahre alt geworden, sein Album Songs in the Key of Life. Ich kann es heute wie vor 20 Jahren rauf oder runter hören.
Would you like to go with me down my dead end street? Would you like to come with me to Village Ghetto Land?
Village Ghetto Land von 1976. Christian Diemand, mein Gast im Studio. Was bedeutet Ihnen Stevie Wonder?
Ich war mal in einem Konzert, das war, erinnere ich mich, dass ich wirklich begeistert war von dem musikantischen Talent. Ich habe nie jemanden oder kaum jemanden erlebt, der Mundharmonika zu einem echten Instrument zu machen imstande war.
Naja, Bob wirklich, Dylan?
Nein.
Nee. Der nur nicht.
Nein, also das ist besser, als man es in Erinnerung hat bei Dylan, aber wirklich chromatische Tonleitern in einer musikalischen Modulation, die diesem Instrument jedenfalls in den meisten Fällen vorenthalten scheint. Mhm. Das ist wahnsinnig gewesen. Das ist wirklich umwerfend. Allerdings gab es dann auch so eine Tendenz zum Happy Birthday. So einer,
totgenudelt.
Ja, aber das ist auch so eine mir schlicht wirkenden Fröhlichkeit, die ich nicht so ganz teilen konnte. Das war allerdings bei diesem Live-Konzert vollkommen weg.
Wann war das ein Live-Konzert? Wo?
Naja, das dürfte etwas nach dieser Platte gewesen sein, also ich späte 70er, Anfang 80er in München in der Olympiahalle damals.
Aus Ihnen spricht ja auch musikalischer Sachverstand, Sie sind selber Musiker. Haben Sie sich mal an einem Wonder-Song versucht?
Nein. Nein, Zufall.
Doch zu chromatisch dann?
War einfach nicht ganz meine Welt. Aber wie gesagt, es ist dann auch, es gibt sowas wie Musicians Music, da ist so viel drin, kompositorisch vom Arrangement, von der Stimmführung und so, was man, selbst wenn man die Musik gar nicht selbst so gerne hört, einfach bewundert. Es ist ganz großartig gemacht.
I Just Call Superstition, You're the Sunshine of My Life, das sind wirklich zeitlose Hits. Ist es eben das, was Sie gerade angesprochen haben, dieses durchkomponierte Besondere, oder was macht die noch aus, würden Sie sagen?
Das ist so schwer auf den Punkt zu bringen, dass das Merkwürdige ist, ja, und das ist das, was sich bei mir jedenfalls für mich in dieser Live-Situation erschlossen hat. Viele von den Dingern sind einfach ganz, ganz schlicht gebaut und du denkst, naja, halt ein weiterer Schlager. Und wenn du dann ganz genau die Stimmführung, wie diese Dinge ineinander geführt werden, verfolgst, dann ist es viel raffinierter, und dass man diese Raffinesse nach außen als Gesamteindruck spürt, aber nicht ständig gesagt wird, hallo, ich bin raffiniert, ist vielleicht einer der Züge, die das so faszinierend machen.
Ja, der Mann tritt bescheiden auf. Ich meine, er ist seit Zeit seines Lebens blind. Er hat einst mal selber gesagt, das sei ihm aber auch nicht wichtig, weil er eigentlich gar nichts anderes kennt.
It's not important because I've never known the difference. Maybe if I had seen before and lost it, maybe it would be more difficult for me.
Ja, und dann diese wirklich außergewöhnliche Ausstrahlung. Jetzt in der Corona-Zeit hilft Stevie Wonder anderen mit Mutmach-Konzerten. Was meinen Sie, wo nimmt der Mann diese Energie her?
Wie viele andere Musiker, ich denke nur an Prince, wo man sich auch immer gedacht hat, wo nimmt er sie her? Und jetzt weiß man aus einem
Medikamentencocktail.
Ja, also Musik hat was, Musik ist auch eine im Machen, wenn es gut läuft und wenn man das Gefühl hat, dass da passiert was Vernünftiges. Das ist schon so eine Eigendynamik, die da kommt und die einen immer weiter antreibt. Und wenn man es so weit gebracht hat wie Stevie Wonder, glaube ich, ist es nicht mehr ganz so schwer, den Wagen am Laufen zu halten.
Und er schöpft natürlich auch aus seinem Glauben, das wird ja aus seinen Songs immer wieder deutlich und klar. Noch ein paar Minuten haben wir hier zusammen im Studio. Christian Demand, Kulturjournalist und Publizist, jetzt auch Teilzeitlehrer im Moment gezwungenermaßen, sowie Millionen andere. Corona sei Dank. Eltern von schulpflichtigen Kindern sind angehalten, ihre Kinder zu Hause beim Lernen zu unterstützen, bis die Schule denn wieder losgeht. Für alle auch dann, Herr Demand, Sie sind selbst Vater eines 8-Jährigen. Wie lösen Sie das im Moment?
Mit viel Geduld und ich fühle mich manchmal, wie ich hätte mir die Prozessorleistung halbiert. Es ist einfach wahnsinnig viel mehr zu tun. Meine Frau und ich teilen uns das, meine Frau etwas mehr als ich, aber ich bin auch 2 Vormittage komplett damit beschäftigt. Ja. Das ist, will ich gar nicht verschweigen, auch sehr lustig manchmal. Also es gibt Erfahrungen, die man sonst nicht machen würde. Das ist, möchte ich gar nicht in Abrede.
Welche denn?
Es überlagern sich Rollen, die man normalerweise eben nicht so wahrnimmt. Unser Sohn hat Klavierunterricht. Und in der Regel übt er dann und hat einmal in der Woche Klavierunterricht in der Schule. Jetzt muss ich das Üben beobachten und bin dann derjenige, der mit einem Handy einmal die Woche dasteht und über WhatsApp die Fingerbewegungen meines Sohnes an die Klavierlehrerin weiter vermittelt.
Das geht?
Ja, das geht. Ich glaube, dass das auch ganz sinnvoll ist, weil es wirklich sinnvoll ist zu wissen, dass die Rolle der Lehrerin jemand anders hat. Hm. Aber interessant wird es an den Stellen, an denen ich jetzt in diese Rolle schlüpfen muss, nämlich wenn ich das Üben beobachte, bewerte, sage, ach, spiel doch nochmal und das ist ja vielleicht nicht schnell genug oder kannst du das nicht vielleicht ein bisschen so und so machen.
Ja, und wenn der Filius sagt, nö.
Genau, und dann kommt man an solche Grenzen. Ich finde es normalerweise auch aus diesem Grund her, dieser Entflechtung von Rollen, sehr, sehr erleichternd, dass es Schule und Unterricht gibt, der nicht von mir selbst auch noch gestaltet werden muss.
Also man gewinnt einen gewissen Respekt, ne, für das, was die Lehrer tun müssen.
Ich komme aus dem Lehrerhaushalt. Ich hatte diesen Respekt schon relativ früh.
Tatsächlich, für die alten Eltern hat man ja oft nicht den nötigen Respekt.
Naja, aber man merkt, ich weiß nur, ich habe immer nur gehört, die haben halt ständig nur Ferien. Ich habe allerdings war bei diesen Ferien dabei und weiß, was da tatsächlich nebenher auch noch gelaufen ist. Insofern also ein
Bildungsurlaub.
Auch, aber vor allen Dingen natürlich auch ein Haufen dieser Zeit, die mit Korrekturen draufging und Vorbereitung und so. Also,
Nun sind ja nicht alle so glücklich mit diesem Homeschooling. Einmal, weil es nicht überall gleich viele Angebote überhaupt von den Schulen gibt und die Lehrer oder die Eltern sich fragen, okay, ist das jetzt alles oder müsste ich da nicht jetzt selber noch initiativ werden und mir Lernstoff heranholen? Wie bewerten Sie diese, negativen Lerneffekte?
Also es ist für uns ja nicht unproblematisch. Ich würde ja mal sagen, dass die Diskussion in dieser Notlage plötzlich fürchterlich technoid geworden ist. Es geht um die Frage, wer hat eigentlich ein Gerät, welche Plattform nutzen wir, kann das jeder, müssen wir dann die Sachen scannen, die arbeiten und hochladen und all diese Dinge. Mhm. Das ist legitim und muss in diesem Moment natürlich so sein, aber es reduziert das, was in der Schule passiert und im schulischen Unterricht passiert, auf die Weitergabe von Lehrstoff, auf die Frage, wie bei meinem Sohn jetzt, ist die Multiplikation nachher bewältigt oder nicht? Mhm. Der Punkt aber an der Schule ist, und das merken wahrscheinlich alle Eltern, die Multiplikation ist ein Beifang. Das ist gut, dass das auch gelehrt wird. Wahnsinnig wichtig ist was anderes, dass es andere Menschen gibt als die eigenen Eltern und den persönlichen Umkreis, dass man mit Leuten sich arrangieren muss, die man möglicherweise nicht leiden kann oder die einen nicht leiden kann oder dass man Leuten nicht so nahe treten kann, die man wahnsinnig gern mag, während sie einen nicht so gern mag. Dieses soziale Kalibrieren, auf Leute zuzugehen, die man nicht so gut kennt, zu sehen, dass Leute fürsorglich sein können, ohne dass sie ein persönliches Verhältnis zu ihm haben, etc. Es gibt so wahnsinnig viele Enttäuschungen, alles so soziale Klaviaturen, auf denen man...
Das Miteinander entfällt.
Und das entfällt komplett.
Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass manche Kinder, zumindest meine Tochter zum Beispiel, die arrangiert sich damit ziemlich gut. Die genießt es, dass sie alleine zu Hause ist, dass sie sich nicht mit irgendwelchen Reibereien abgeben muss. Aber ich frage mich natürlich auch, wie lange ist das eigentlich noch gut? Also,
ich glaube, wenn das nach den Sommerferien vorbei wäre und das dann eine einmalige, 3-monatige Auszeit bedeutet, dann wird das keine großartig schlimmen Folgen haben. Ich fürchte nur, dass Dinge, die einmal eingerichtet und institutionalisiert sind, für die technische Plattformen geschaffen werden, wird man nicht einfach so wegbekommen. Ich würde vermuten, dass also der Anteil an digitaler Lehre danach größer sein wird. Kann aber da auch nur mutmaßen.
Wir werden sehen. Gleich nach den Nachrichten schauen wir hier auf meine Stadt, meinen Flughafen. Was die Flughäfen machen jetzt in der Corona-Flaute, zum Beispiel Tegel in Berlin soll geschlossen werden, aber Totgesagte leben bekanntlich länger. Christian Demand, wie ist Ihr Verhältnis zu diesem besonderen Flughafen in Berlin?
Ich wohne in Charlottenburg, das heißt, dass ich im Grunde genommen eine halbe Stunde, bevor ich da antanzen soll, kann ich das Taxi oder den Bus besteigen. Ich war immer einer derjenigen, die davon profitiert haben, dass der andere Flughafen so lange dauert. Ich sehe es mit einem weinenden Auge.
Also, aber Sie hoffen, dass es jetzt noch länger aufbleibt. Manche sagen ja auch, also gut, es passiert ja eh im Moment nichts. Insofern, also andere, die da in der Nähe wohnen und ständig von Flugzeugen überflogen wurden, haben ziemlich, naja, abgekotzt, würde ich jetzt mal salopp sagen, dass der Flughafen weiter offen war. Nur ist er sowieso praktisch stillgelegt, also kann man nicht einfach mal sagen, Schluss jetzt.
Ja, dafür sollte man. Der eigentliche Skandal besteht ja nicht darin, dass der neue Flughafen, wo immer auch dann gebaut hätte werden sollen, nicht so ist wie der alte Flughafen, sondern eine unglaubliche Fläche macht. Dieser Flughafen Tegel war einfach architektonisch ein Meisterwerk. Das war, kürzere Wege konnte man nicht finden, der ist vielfach preisgekrönt worden. Alle haben gesagt, großartig, diese Form des Flughafens mit so kurzen Wegen, das wird Schule machen, das wird internationaler Standard. Was internationaler Standard geworden ist, das, was jetzt da am neuen Flughafen gebaut wird, möglichst viel Fläche, um möglichst viel Gewerbe zu machen und die Wege aller, die daran beteiligt sind, möglichst lang zu machen.
Schöne neue Welt.
Ja.
Christian Demand, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.